Liebe Gemeinde, es klang vorhin schon an, Ostern ist vorbei. Der große Feiertag Ostern, zumindest haben wir es ja so angedeutet und irgendwie angesagt, dass es ja der größte Feiertag in unserem Kirchenkalender ist, er ist vorbei. Der Alltag hat uns wieder eingeholt. Diejenigen, die arbeiten, die haben Glück, dass es noch mal ein paar Feiertage so nachgeschoben gibt, ne, wo man so ein bisschen relaxen kann. Morgen ist übrigens einer hier an der, im Comunidad Valenciana. Keiner weiß, was für ein Feiertag, aber morgen ist Feiertag. Torrevieja. Nur in Torrevieja? Okay, also nicht in ganz Comunidad, sondern nur in Teilen. Diese Feiertage geben uns so ein bisschen die Zeit zum Durchatmen. Ich weiß noch, in meinem Studium ganz am Anfang, als ich dort in Aachen so ein winziges Zimmerchen hatte, ich habe so auf diese Feiertage gewartet, weil sie gaben mir die Chance, den Stoff aufzuholen, den ich einfach nicht in meine Birne bekam. Und jedes Mal hatte ich die Hoffnung, wenn der Feiertag kam, ich schaffe es, wieder auf das Niveau zu kommen, auf dem zumindest der Lehrstoff in der Vorlesung ist. Feiertage, sie sind für uns die Chance, uns ein Stück weit zu besinnen auf Inhalte, die vielfach verloren gegangen sind. Habt ihr über die Ostertage einmal die Chance genutzt, mit euren Nachbarn ins Gespräch zu kommen, vielleicht? Vielleicht mit ihnen ein Wort zu wechseln, was da eigentlich gefeiert wird? Manche von euch wären sehr überrascht. Darüber nämlich, dass es im Grunde bei Weihnachten aufhört. Da ist Christus geboren und Kinder werden sagen, es hat irgendwie mit Geschenken zu tun. Aber Ostern gibt es keine Geschenke. In meiner Kindheit habe ich unsere Nachbarn beneidet. Die haben das nämlich so gemacht, dass es zu Ostern mehr Geschenke gab als zu Weihnachten. Und wir haben das mal so schüchtern angedeutet als Kindern, unseren Eltern gegenüber, die wollten davon gar nichts hören. Wir merken, Ostern ist irgendwie ein Feiertag, der ein bisschen unter die Räder gekommen ist. Und hier in der Costa Blanca merken wir, es ist auch nur der Ostersonntag geblieben. Den Ostermontag gibt es hier offiziell nicht. In der Ostergeschichte oder vielmehr in der nachösterlichen Geschichte finden wir einige Männer, die unterwegs waren. Wir fragen uns, warum waren sie unterwegs nach Emmaus, einem Ort, der ein bisschen abgelegen liegt? Und in diesen Tagen, gerade nach den gestrigen Ereignissen in Münster, können manche das ein bisschen nachempfinden, was für eine Stimmung bei diesen beiden herrschte. Mich erreichte diese Nachricht erst sehr spät und als ich das dann in den Nachrichten sah, konnte ich es nicht glauben. Das kann doch nicht sein, dass in Deutschland, wo der Sicherheitsstandard so hoch ist, so etwas passieren kann. Dass Menschen, die das jetzt gute Wetter, in Deutschland, die haben es im Moment sogar wärmer als wir hier in der Costa Blanca, dass sie die Sonne genießen und jemand, der krank ist, lenkt sein Fahrzeug hinein, ganz bewusst und mit voller Absicht, Menschenleben in Kauf nehmend. Das ist passiert. Und ich habe erschütterte Gesichter gesehen. Und ich merke, das sind so Situationen, wo wir auf einmal merken, wie kurz das Leben sein kann. Sie saßen dort im Biergarten, um den Abend zu genießen, den Nachmittag zu genießen, Zeit miteinander zu verbringen, die Sonne zu genießen. Unser heutiger Bibeltext, er zeigt uns zwei Menschen, die genauso erschüttert sind. Da ist etwas in ihnen zerbrochen, regelrecht kaputt gegangen. Und ihr könnt den Text mitlesen hier an der Leinwand. Aus dem Lukas-Evangelium, dem 24. Kapitel, ab Vers 13. Am selben Tag gingen zwei, die zu den Jüngern von Jesus gehört hatten, nach dem Dorf Emmaus, das 12 Kilometer von Jerusalem entfernt lag. Unterwegs unterhielten sie sich über alles, was geschehen war. Als sie so miteinander sprachen und alles hin und her überlegten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Aber sie erkannten ihn nicht. Sie waren wie mit Blindheit geschlagen. Jesus fragt sie: Worüber redet ihr denn so erregt unterwegs? Da blieben sie stehen und blickten ganz traurig drein, und der eine, er hieß Kleophas, sagte: Du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist. Was denn? Fragte Jesus. Das mit Jesus von Nazareth, sagten sie, er war ein Prophet, in Worten und Taten hat er vor Gott und dem ganzen Volk seine Macht erwiesen. Unsere führenden Priester und die anderen Ratsmitglieder haben ihn zum Tod verurteilt und ihn ans Kreuz nageln lassen. Und wir hatten doch gehofft, er sei der erwartete Retter, der Israel befreien soll. Und zu all dem ist heute schon der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Und dann haben uns noch einige Frauen, die zu uns gehören, in Schrecken versetzt. Sie waren heute früh zu seinem Grab gegangen und fanden seinen Leichnam nicht mehr dort. Sie kamen zurück und erzählten, sie hätten Engel gesehen. Die hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Einige von uns sind gleich zum Grab gelaufen und haben alles so gefunden, wie es die Frauen erzählten. Nur ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen: Was seid ihr doch schwer von Begriff? Warum rafft ihr euch nicht endlich auf zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der versprochene Retter nicht dies alles erleiden und auf diesem Weg zu seiner Herrschaft gelangen? Und Jesus erklärte ihnen die Worte, die sich auf ihn bezogen, von den Büchern Moses und der Propheten angefangen, durch die ganze Heilige Schrift. Inzwischen waren sie in die Nähe von Emmaus gekommen. Jesus tat so, als wolle er weitergehen. Aber sie ließen es nicht zu und sagten: Bleib doch bei uns. Es geht schon auf den Abend zu. Gleich wird es dunkel. Da folgte er ihrer Einladung und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Aber im selben Augenblick verschwand er vor ihnen. Sie sagten zueinander: Brannte es nicht wie ein Feuer in unserem Herzen, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der Heiligen Schrift aufschloss? Und sie machten sich sofort auf den Rückweg nach Jerusalem. Als sie dort ankamen, waren die 11 mit allen übrigen versammelt und riefen ihnen zu: Der Herr ist wirklich auferweckt worden. Er hat sich Simon gezeigt. Da erzählten sie ihnen, was sie selbst unterwegs erlebt hatten und wie sie den Herrn erkannten, als er das Brot brach und an sie austeilte. Dieser Abschnitt ist ein Abschnitt, den die meisten von euch gut kennen. Vielleicht habt ihr eine etwas andere Übersetzung. Meine Übersetzung sagt: Sie erkannten ihn nicht, weil ihre Augen gehalten wurden. Zwei Personen, die zum engsten Jüngerkreis nicht gehört haben. Sie gehörten nicht zu den 12 Jüngern, aber sie gehörten zu dem engeren Jüngerkreis. Der eine, dessen Namen erfahren wir, heißt Kleophas. Und aufmerksame Bibelleser, ihm kommt der Name bekannt vor. Wenn ihr nämlich im Johannesevangelium nachlest, ganz am Ende, am 19. Kapitel, da lesen wir: Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seine Mutterschwester Maria, die Frau des Kleophas, und Maria von Magdala. Also die Frau von diesem Wanderer, sie stand unter dem Kreuz und sie hat den Tod Jesu aus nächster Nähe erlebt. Und einer der Kirchenväter, nämlich Eusebius, er berichtet, dass Kleophas der Bruder von Josef, also der Onkel von Jesus, gewesen ist. Der Sohn des Kleophas, Simeon, hat nach Jakobus, also dem Bruder Christi, bis ins hohe Alter die Gemeinde in Jerusalem geleitet. Es ist sehr naheliegend, dass die ersten Leser mit dieser Namensnennung eine konkrete Person in Verbindung gebracht werden. Ach, das ist der Vater vom Simeon. Die beiden kommen aus dem engeren Jüngerkreis. und sie gehen 12 Kilometer bis nach Emmaus. Ich wüsste gerne mal, wer von euch ist schon mehr als 10 Kilometer zu Fuß am Stück gelaufen? Kann ich mal ganz schüchtern den Finger? Okay, ich höre auf. Mann, seid ihr fit! Ich erinnere mich, als ich zum letzten Mal ein Stück, das war nur so die Hälfte dieser Strecke gegangen bin, ich war fertig. Also ihr seid besser dran als ich. Man meint, man hat diese 12 Kilometer in 12,5 Stunden geschafft. Warum ging das so schnell? Mir kommt das schnell vor. Weil es eigentlich bergab geht. Jerusalem liegt relativ hoch und es geht im Grunde ständig bergab. Da ist man dann schneller unterwegs. Zurück dauerte es länger. Sie waren unterwegs. Der Weg, lieber Gottesdienstbesucher, ist ein wesentliches Symbol für den Glauben. Wir sind unterwegs. Wir sind noch nicht angekommen. Wir beten immer wieder darum, dass Menschen doch diesen ersten Schritt zum Glauben machen. Dass sie diesen Mut nehmen. Diesen Mut, den es wirklich braucht. Und sagen, ja, ich will mich auf diese Erfahrung mit dem Auferstandenen einlassen. Ja, ich will wissen, ob es stimmt. Zum Beispiel diese Geschichte, die wir hier gehört haben. Lebt er wirklich? Denn das kann man erleben, genau wie diese beiden Männer es erlebt haben. Der Weg ist ein wesentliches Symbol für den Glauben. Denn wir als Christen, wir sind noch nicht am Ziel. Wir sind nicht fertig. Sondern wir sind im Werden. Pilgerschaft auf dem Weg sein, das war über Jahrhunderte geradezu ein Schlüsselbegriff für den Glauben. Und hier in Spanien kennen wir das ja in besonderer Weise. Ich bin dann mal weg, schrieb da ein bekannter Mann und machte sich auf den Jakobsweg bis nach Santiago de Compostela. Manche aus unserer Mitte haben zumindest Teile davon schon hinter sich gebracht. Vers 14 nimmt uns hinein, was die beiden bewegt auf dieser Wanderung. Sie sprechen über das, was in Jerusalem passiert ist. Vor 3 Tagen wurde der Mann aus Nazareth, dem sie nachgefolgt haben, zu dem sie hochgeschaut haben, er wurde gekreuzigt, vorher gefoltert und dann ist er gestorben. Ich kann mir vorstellen, wie emotional hoch beteiligt das Geschehen noch vor ihren Augen war. Und Jesus stößt zu ihnen auf diesem Weg. Ich möchte aufzeigen, was mir sehr wichtig geworden ist. Jesus, er macht sich mit ihnen auf den Weg. Er geht mit ihnen. Mir ist das ganz groß geworden in diesem Abschnitt. Er lässt uns nicht alleine gehen. Er geht mit uns. Gerade da, wo Zeiten sind, wo wir innerlich total aufgewühlt sind, er lässt uns nicht alleine gehen. Er geht mit ihnen. Da, wo diese beiden Männer überlegen, was ist schiefgelaufen? Wie konnte das passieren? Unsere eigenen Leute haben ihn gekreuzigt. Und die Menge hat geschrien, kreuzige ihn. Sie haben erwartet, dass er der verheißene Messias ist. Jesus fragt nach. Das ist der zweite Punkt, der mir ganz groß geworden ist. Bist du der Einzige, der nicht weiß, was da passiert ist? Antworten sie ihm. Und ob er das wusste? Aber er fragt nach. Wisst ihr, dieses Nachfragen ist ein ganz wichtiges Element, wo Jesus den Menschen die Chance gegeben hat, ihrem Herzen Luft zu machen. Sie konnten noch einmal darüber reden, ihm alles so erzählen, wie sie es empfinden. In der Seelsorge ist das ein ganz wichtiger Punkt. Selbst wenn du den Zusammenhang weißt und so ein schweres Gespräch zu führen hast, frag nach. Und ich merke in meinem Leben, und vielleicht gibt es da einige in unserer Mitte, die können mir das genauso bestätigen. Gott tut das bis heute noch so. Er fragt nach. Er lässt uns Dinge erleben und durchleben. Und dann geschieht es, dass wir das aufarbeiten müssen. Und er fragt nach. Er fragt nach, wie geschieht das? Manchmal schlagen wir unsere Bibel auf Und wir merken, wie dieses Wort, was wir da gerade lesen, was vielleicht gerade dran ist in unserer Bibellese, wenn wir fortlaufend lesen, oder manche von euch haben so ein Andachtsbuch, dass das genau in unsere Situation passt. Das ist so ein Nachfragen, wo Gott sagt, überleg das nochmal. Manchmal geschieht dieses Nachfragen dadurch, dass Menschen von außen den Finger auf diesen Punkt legen. Jesus fragt nach, er gibt den Jüngern die Gelegenheit, ihre Wahrnehmung und ihre Deutung, aber auch ihre Fragen und nicht zuletzt auch ihre Enttäuschung zu artikulieren. Immer wieder erlebe ich, dass Christen sagen, wir dürfen nicht klagen, wir sollen Gott danken, wir sollen ihn loben. Aber ihr Lieben, dann müsst ihr die Hälfte der Psalmen aus eurer Bibel streichen. Wenn wir die Psalmen aufschlagen, dann merken wir, dass der Psalmist und mehrere von ihnen mit Klagen vor Gott kommen. Und ich bin überzeugt davon, wir dürfen klagen. Nicht anklagen, aber klagen. Wir dürfen dem Herrn unser Leid klagen im Wahnsinne des Wortes, so wie diese beiden Männer es tun. Luther übersetzt, aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Nun, auf Hochdeutsch würden wir anders sagen. Wir würden sagen, sie hatten ein Brett vorm Kopf. Das meint genau das Gleiche. Luther führt das ein bisschen, ihre Augen wurden gehalten. Äußerlich haben sie Jesus nicht erkannt. Aber auch innerlich waren ihre Augen gehalten. Ihre Sicht war einfach nicht klar. Ihre Denkweise, auch ihr Schmerz und ihre Enttäuschung, sie haben ihnen die Sicht verstellt. Wenden wir uns zunächst einmal dem Denken zu. Neuerdings hilft mir so eine Brille auch. Oder ich müsste größer schreiben. Diese Brille vergrößert. Sie tut eigentlich nichts anderes. Und derjenige, der sich das ausgedacht hat, das war echt ein Genie. Der sagte, hey, wenn wir dir irgendwas vor die Augen setzen, dann siehst du es auf einmal größer, da wo die Schrift zu klein ist. Und diejenigen, die ein anderes Problem haben, können das manchmal durch Brillen korrigieren. Rein physisch sind wir damit völlig vertraut. Wenn wir nicht mehr gut sehen, gehen wir zum Optiker und sagen, irgendwie können Sie noch mal messen. Vielleicht brauche ich eine stärkere Brille, vielleicht eine andere. Aber auch unser Denken funktioniert so. Wir sehen wie durch verschiedene Filter, wie durch verschiedene Brillen, die unsere Wahrnehmung beeinflussen und filtert so einiges heraus. Ich möchte zwei Filter aufzeichnen. Ich bin überzeugt, bei einem von beiden finden wir uns alle wieder, vielleicht sogar bei beiden. Der erste Filter, Nummer eins, ist, wir sehen eigentlich nur, was wir für möglich halten. Unser Weltbild, unser Glaube, es ist geprägt davon, ob wir es für möglich halten. Auch unser Gebet ist davon geprägt. Gott sagt, wenn wir beten, sollen wir das so tun, als wäre es schon geschehen. Ich stapel mal ein bisschen tiefer. Ich sage, du musst es zumindest für möglich halten, sonst vergiss dein Gebet. Unser Denken, es findet nicht im luftleeren, neutralen Raum statt, sondern es ist bereits gefiltert durch unser Weltbild, durch unsere Sicht der Dinge, Dinge, die wir für möglich halten. Vergiss es, das klappt nie, höre ich gelegentlich. Der zweite Filter ist, wir sehen nur, was unserer Überzeugung entspricht. Manche haben da eine politische Grundhaltung und ich habe den Eindruck, sie haben manchmal wie Scheuklappen, wenn ich eine andere Haltung habe natürlich nur. Dann sehe ich ihre Scheuklappen oder meine sie zu sehen. Unser Glaube ist aber genauso geprägt. Und wir müssen vorsichtig sein, wenn jemand in eine andere Richtung geht, dass wir merken, das ist nicht unsere Überzeugung. Bedeutet aber nicht, dass es falsch ist. Es ist einfach nur nicht unsere Überzeugung. Und wenn wir davon nicht überzeugt sind, können wir es nicht sehen. Wir müssen offen sein für andere Dinge. Wir blenden automatisch vieles von dem aus, was nicht in unser Denkschema passt. Ihre Augen waren gehalten. Sie konnten manches nicht sehen. Das war keine böse Absicht. Sie konnten nicht. Welche Sicht hatten diese beiden Jünger? An ihren Antworten auf die einfühlsame Frage von Jesus können wir ihre Sicht und damit auch ihren Filter erkennen. Vers 19 sagt, wenn ihr es in eurer Bibel nachlesen wollt, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Worten vor Gott und seinem Volk. Wir merken, an Gott und der unsichtbaren Welt haben sie nicht gezweifelt. Das hat wohl ihrem Glauben entsprochen. Die Wunder haben sie offenbar miterlebt und erfahren. Deshalb können sie die auch stehen lassen. Genauso die Verkündigung Jesu, die sie als außergewöhnlich mächtig und powerful beschreiben. Deshalb bleibt Jesus für sie auch ein Prophet. Wer so redet und handelt, der muss mindestens ein Prophet sein. Aber ihre Hoffnung, sie war größer als nur Prophet. Vers 21 sagt, wir aber hofften, es sei es, der Israel erlösen würde. Lieber Gottesdienstbesucher, bis heute warten die gläubigen Juden auf diesen Mann, der Israel erlösen wird. Und bis heute warten sie irgendwie ähnlich, wie sie damals gewartet haben. Sie warten eigentlich auf eine politische Lösung. Wie wird das mit den Palästinensern? Wie wird das mit der Hauptstadt? Wie wird das mit dem Terror? Wann hört das mit dem Gazastreifen auf? Dauert nicht mehr ganz lange, dann wird eine Gruppe aus unserer Mitte da unten sein und wir werden Israel 10 Tage lang besichtigen und ich verspreche mir, dass es eine ganz gesegnete Zeit wird und wir haben große Erwartungen daran. Diese beiden Männer, sie sagten, wir hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und ihre Hoffnung ist zerbrochen, dass Jesus der Messias sein werde. Warum? Weil er ist gestorben. Der Messias, er erlöste Israel. Und ich will es in einem anderen Tempus sagen, der Messias erlöst Israel, auch politisch. Er wird siegen, nicht sterben. Er wird das Reich Israel wieder aufrichten, so wie David es einst getan hat. Wie sehr die politische Dimension die Messias-Erwartungen in den Jüngern ausgeprägt hat, das können wir in der Apostelgeschichte sehen. Nach der Auferstehung lesen wir, Kapitel 1, Vers 6, die nun zusammengekommen waren, fragten Jesus und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Merken wir, jetzt ist Christus auferstanden und sie treffen ihn und sie können es langsam auch glauben, aber ihre Erwartung hat sich nicht verändert. Sie erwarten immer noch den politischen Christus. Nach der Auferstehung hat Jesus 40 Tage lang seinen Jüngern das Reich Gottes erklärt. Und am Ende steht doch wieder die Frage nach der politischen Dimension in den Köpfen der Jünger. Das war ihre Erwartung. So stellten sie sich den Messias vor. Und etwas anderes passte nicht hinein. Ich habe ganz bewusst dieses Lied, So groß ist der Herr, vor die Predigt gesetzt. Das Lied ist mir so wichtig geworden. Wir können Gott nicht klein machen. Wir können ihn nicht kleinreden. Auch nicht mit der Frage, Gott, wo warst du in Münster in diesen Tagen? Und ich weiß, dort werden viele diese Frage stellen. Gerade die Familien, die einen Angehörigen verloren haben. Die letzte Nachricht, die ich bekommen habe, von den Schwerverletzten ringen mindestens 3 noch mit dem Tod. Wo warst du? Merken wir, dadurch machen wir ihn aber klein. Dadurch sagen wir, du hast es offenbar nicht verhindern können. So groß ist der Herr, singen wir. Er ist groß. Ich bin überzeugt davon, er ist groß und Ostern zeigt seine wahre Größe. Er hat den Tod besiegt. Und jeder, der an Christus glaubt, wird das erleben, was er auch erlebt hat. Er wird nämlich ein Leben nach dem Tod erleben und erfahren. Die Auferstehung konnten die Jünger nicht denken. Diese Größe überforderte sie. Sie war außerhalb ihres Denkhorizontes. Das sprengte ihre Vorstellungskraft. Auch ihren Glauben sprengte es. Und natürlich ihre Erfahrung. Denn wer hat schon einmal erlebt, dass so etwas passiert? Sie sehen die Fakten, aber aufgrund ihrer Denkblockade deuten sie sie anders. Und dann macht das Faktum des leeren Grabes eher Angst, nicht Hoffnung. Sie berichten es deutlich, die Frauen haben sie erschreckt. Das Grab war leer, was sollen sie jetzt davon halten? Wir merken, da steht Erschrecken statt Osterjubel. Warum? Weil das Denken, der Kopf, steht dazwischen. Und ich möchte zum Schluss kommen und ich möchte fragen, was braucht es, damit vielleicht vom Erschrecken über Dinge, die wir erleben, wir hin zum Jubel kommen? Wie kommt es zum Erkennen, zum Umdenken? Und das griechische Wort Metanoia, das Luther mit Buße übersetzt, heißt eigentlich Umdenken. Wie kommt es zur Veränderung des Denkens? Wie gelingt es, dass sich Barrieren in unserem Köpfen und Herzen lösen? Und die Antwort liegt in der Art und Weise, wie der Auferstandene seine Jünger begleitet hat. Die Zeit reicht mir nicht, darum gehe ich da nicht ins Detail, aber es sind eigentlich diese Punkte. Jesus, er hat sich mit ihnen auf den Weg gemacht. Wenn wir das erleben, dass er mit uns geht, sie haben ihn nicht erkannt. Aber er macht sich mit uns auf den Weg, selbst dort, wo wir uns vom Zentrum des Glaubens entfernen und im Alltag mit ganz alltäglichen Dingen zu tun haben. In so einer Gemeinschaft lässt es sich leicht singen und leicht glauben. Aber wie ist es, wenn du in einer Nachbarschaft alleine unterwegs bist und kaum Leute hast, die dich unterstützen? Jesus hat zugehört. Auf dem Weg hat er ihnen zugehört. Er hat sich hineingefühlt in sie. Das neue Wort dafür heißt Empathie. Er hat auch Raum gegeben, das Unverständnis, die Zweifel, ja sogar die Wut auszusprechen. Für die Jünger war das eine Katastrophe. Da hat etwas ihren Plan komplett durchkreuzt und Schmerz und Trauer, sie trüben ihren Blick. Und durch die Tränen hindurch nehmen sie die Welt wahr, aber verschwommen. Ihr Blick ist nicht klar, die Augen wurden gehalten. Und Jesus, er kann die Enttäuschung der Jünger zulassen. Ja, er fördert geradezu ihre Gefühle nach oben. Er bleibt aber nicht dabei stehen. Er hat sie am Ende konfrontiert. Und der noch eben einfühlsame Begleiter, er konfrontiert die trauernden Jünger sehr heftig. Lest mal, was in Vers 25 steht. Er schreibt, wie träge ist euer Herz, übersetzt eine Übersetzung. Und sie übersetzt höflich, träge, wie faul, wie langsam, wie blockiert. Und er sagt ihnen, ihr seid Tore. Also, wie würden wir sagen heute? Dummköpfe, Deppen. Irgendwie in die Richtung geht's. Ja? Was meint die Bibel, wenn sie von einem Tor spricht? Nicht das Garagentor. Dummheit ist ein bisschen wenig. Psalm 14 sagt, die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Ein Tor ist jemand, der nicht unbedingt dumm ist, intellektuell gesehen, sondern ihm fehlt eine ganz entscheidende Einsicht. Ihm fehlt der Schlüssel, der nur so ein kleines Stückchen Metall ist, aber ohne ihn geht die Tür nicht auf. Er ist eigentlich ein Ahnungsloser. Und Jesus konfrontiert sie ganz klar mit diesem Vorwurf. Er bringt es auf den Punkt und dann hat er ihnen die Schrift ausgelegt und gedeutet. Musste nicht Christus dieses erleiden? Und wir merken, durch diese Neuinterpretation öffnet er ihnen den Blick. Und dieses Brett vor dem Kopf, es ist auf einmal weg. Und ihre Augen sind nicht länger gehalten, als er mit ihnen das Brot bricht. Auf Hochdeutsch mit ihnen Abendbrot gegessen hat. Offenbar hat er es auf seine ihm ganz eigene Art getan und das Segensgebet gesprochen. Sie bitten ihn, bleib doch noch ein bisschen bei uns. Und Jesus, er lässt sich hineinbitten. Lieber Gottesdienstbesucher, beim Abendmahl steht hier an der Leinwand immer ein Text. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn du ihn hineinlässt in dein Leben, durch deine Herzenstür, dann kommt er. Verlass dich drauf. Er kommt, aber er wird die Tür nicht aufbrechen. Er rennt sie auch nicht ein. Du musst ihn hineinlassen. Und so formuliert der Auferstandene, so lesen wir es in der Offenbarung des Johannes. Und eben beim Brotbrechen kommt es zu diesem ganz entscheidenden Erkenntnis. Da kommt diese Durchbruchserfahrung, da haben sie ihn erkannt. Da fiel es ihnen wie Schuppen vor den Augen. Und sie konnten ihn mit den Augen des Herzens erkennen. Kaum haben sie ihn erkannt, ist er verschwunden. Wir können die Erfahrung des Glaubens nicht einfach konservieren. Manchmal erleben wir das, dass wir in einer Gebetsgemeinschaft sind und wir merken, das Gebet ist stark. Da steht was dahinter. Aber wir können es nicht konservieren. Manchmal hören wir eine Predigt, einen Vortrag in einem Gottesdienst und wir merken, wie unser Herz berührt wird. Aber wir können es nicht konservieren. Da gibt es keine Gefriertruhe, wo man sowas einfrieren kann und irgendwann wieder auftauen. Aber wir können diese Erfahrung neu machen, wenn wir den Herrn darum bitten. Im Feiern des Mahls, da ist er ihm begegnet. Wer Jesus erfasst hat und von ihm erfasst wurde, der ist unterwegs. Er setzt sich in Bewegung und so war das Thema, unterwegs sind wir alle. Diese zwei Männer, sie machten sich postwendend auf den Heimweg, diesmal bergauf, Richtung Jerusalem. Und sie hatten es richtig eilig. Sie waren unterwegs. Darf ich dich fragen, lieber Gottesdienstbesucher, wohin bist du unterwegs? Wohin bist du unterwegs? Was beschäftigt dich auf deinem Weg? Sind deine Augen gehalten? Gibst du die Chance, dass sich der Auferstandene dir offenbart? Oder hast du hinter Ostern einen Haken gemacht und sagst, ist vorbei? Ist ganz gut gelaufen dieses Jahr, aber eben vorbei und jetzt hat mich der Alltag wieder. Der Alltag, das ist da, wo der Herr mit dir gehen will. Er will mit dir unterwegs sein. Und die Erfahrungen, die du noch nicht gemacht hast, weil deine Augen gehalten sind, können deine neuen Erfahrungen werden. Unterwegs sein ist gut, weil er mit uns geht. Möge Gott Gnade geben, dass wir das erleben in unserem Alltag, jetzt wo Ostern vorbei ist, dass wir erleben, er geht mit uns. Nicht nur an den Festtagen. Der Gott der Bibel, der Christus, der auferstandene Christus, ist ein Christus des Alltags, nicht des Sonntags allein. Möge Gott Gnade geben, das zu erleben in dieser neuen Woche. Amen.